ARD Sounds.
Der Zug stand in keinem Fahrplan. Am 30. März 1945 fuhr er los in einem Kleinstadtbahnhof am Neckar. Der Zug bestand aus offenen Güterwagen. In die Güterwagen waren hunderte Menschen gepackt, dicht an dicht. Der Zug sollte für diese Menschen eine Fahrt in den Tod werden. Für die meisten wurde es eine Fahrt in ein neues Leben. Der Zug sollte kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs Häftlinge aus dem KZ Neckar-Elz ins KZ Dachau bringen. Wer die Menschen in diesem Zug waren, was sie erlebt haben und warum der Zug sein Ziel nie erreichte, das erzählen Dorothee Roos und Jörg Scheuerbrand in dieser Folge von Abenteuer Eisenbahn, dem MDR Thüringen-Podcast. Dorothee Roos ist langjährige Vorsitzende des Trägervereins der KZ-Gedenkstätte Neckar-Elz in Baden-Württemberg. Jörg Scheuerbrand ist Museumsbeauftragter des Neckar-Unwald-Kreises. Mein Name ist Markus Wetterauer und ich begrüße Sie herzlich.
Es war ein Evakuierungszug, der die nicht gehfähigen Häftlinge der sogenannten Neckar-Lager, also die Lager Neckar-Elz 1, 2, Neckar-Gerach, Asbach, Neckar-Bischofsheim, Bad Rappenau, zum KZ Dachau bringen sollte. Das heißt, weg von der Front. Das war die Zeit, wo der Einmarsch der Amerikaner unmittelbar bevorstand. Und da war der Befehl, kein Häftling darf in die Hände des Feindes fallen. Deshalb alle weit weg von der Front. Und das Lager Dachau war dasjenige, was am weitesten von allen Fronten entfernt lag. Es wurde innerhalb der Lager selektiert, gehfähig, nicht gehfähig. Und die Gehfähigen, die wurden auf Fußmarsch in Richtung Dachau gesetzt. Und die, die nach Meinung, denke, sowohl der Wachleute als auch der Mediziner als nicht gehfähig eingestuft wurden, die kamen in den Zug.
Bevor wir das Lager verlassen, leeren Sie noch die Kleiderkammern. Die quellen über von Kleidungsstücken, die nie an uns ausgeteilt wurden. Nicht mal bei der größten Kälte. Dutzende von ganz neuen Socken. Und wir sind bei minus 17 Grad auf den Baustellen an unseren steif gefrorenen Füßen fast gestorben. Dazu neue Mäntel und wir mussten 1000 Lumpen tragen. Schals, Hemden, Unterhosen. Und wir konnten monatelang weder Hemden noch Unterhosen wechseln und wurden von den Läusen beinahe aufgefressen. Bericht von Roger Farrell, verfasst 1945.
Es waren Viehwaggons, also offene Wagen, wobei es wohl auch geschlossene Coupés gab, geschlossene Waggons. Aber die Berichte, die wir haben von den Häftlingen, sagen, dass sie in den offenen Waggons transportiert wurden und dass eher die Wachmannschaften und auch manche Dinge, die man auch noch retten wollte, in den geschlossenen Waggons waren, irgendwelche Vorräte und auch Effekten der Häftlinge und so weiter. Die Zahlen schwanken da ein bisschen. Die Zahl lag zwischen 800 und 1000. Auch in den Berichten ist es ja immer unterschiedlich. Und es waren ja Menschen aller Nationalitäten, die in den Neckarlagern vertreten waren, vielleicht mit einem leicht französischen Überhang. Das hängt unter Umständen, ich muss das ganz vorsichtig formulieren, damit zusammen, dass die meisten der Lagerärzte Franzosen waren und es unter Umständen eine Tendenz gab, die eigenen Landsleute da ein bisschen zu bevorzugen. Aber das muss man mit aller Vorsicht sagen. Es waren Wachleute dabei und natürlich auch die Kapos. Also die Kapos waren ja Häftlinge, die von den Wachleuten beauftragt waren, Ordnung und Disziplin aufrecht zu erhalten. Beide Arten von Wachpersonal waren mit dabei. Und die Ärzte auch, ein Teil der Ärzte, die ja auch Häftlinge waren. Also alle Ärzte, die in diesem Zug mitgefahren sind, waren selber Gefangene.
Unsere Haut war grau und faltig, wie die von alten Hühnern. Sie spannte sich über unserem vom Kalziummangel angegriffenen Knochengerüst aus. An allen hervorspringenden Stellen, also den Wangen- oder Beckenknochen. Erst recht an Ellenbogen und Hüften war diese Haut eine einzige eitrige Wunde. Bericht von Albert Fay, der bei seiner Befreiung 38 Kilogramm wog.
Es war ja eine Art Irrfahrt, weil er zunächst einmal auf dem sogenannten badischen Gleis, das heißt über Schäfflens, Adelsheim, Nord, Osterburgen gefahren ist und dann hätte er weiterfahren sollen Richtung München. Und da der Bahnhof in Osterburgen aber unter Beschuss lag, hat der Zug zurückgesetzt. Da gibt es aber auch unterschiedliche Begründungen. Einerseits der Beschuss, andererseits aber auch Ärzte, die sich dafür eingesetzt haben, dass der Zug aus der unmittelbaren Frontlinie zurückgesetzt wird und dann in einen Geländeeinschnitt zurückgefahren ist, wo man ein bisschen geschützter war. Und es war natürlich kein fahrplanmäßiger Zug. Es sind zwar auf dieser Strecke immer noch fahrplanmäßige Züge gefahren, aber in diesen letzten Kriegstagen war der Verkehr sicher sehr gestört und dieser Zug wurde extra für diesen Transport zusammengestellt und eingesetzt. Er ist erst nach Osterburgen gefahren, mit einigen Halts unterwegs im Tunnel in Oberschäflens und möglicherweise auch im Tunnel zwischen Adelsheim Nord und Osterburgen. Das sind 30 Kilometer. Und dann ist er die ganze Strecke wieder zurückgefahren, weil die Weiterfahrt hinter dem Bahnhof Osterburgen nicht mehr möglich war und ist dann über das sogenannte Württembergische Gleis, also über Bad Friedrichshall, Möckmühl, wieder Richtung Osterburgen gefahren. Das ist ein bisschen weiter, das sind sicher fast 50 Kilometer. Und dann halt die wenigen Kilometer zurück in diesen Einschnitt. Also insgesamt 80 Kilometer plus minus. Die ersten 3 Tage waren den Unterbrechungen der Strecke geschuldet und auch dem Schutzsuchen in Tunnels nachts oder eben auch tagsüber, wenn Bombenangriff war. Möglicherweise gab es auch Schäden an der Strecke, die man erst ausbessern musste. Aber das Stehen in der Wiese zwischen den Fronten, das war dem Kriegsverlauf geschuldet. Denn erst ab dem 4. April war es möglich, den Zug zu verlassen.
Unsere Probleme waren noch nicht vorbei. Unser offener Zug, bereits ohne Lokomotive, stand auf einer frischen grünen Wiese, weit entfernt von Gebäuden. Die Streitkräfte trafen ein. Überall wurde geschossen und über uns befanden sich Kampfflugzeuge mit weißen Sternen. Wir dachten nicht an Flucht und die meisten hatten ohnehin nicht die Kraft dazu. Stefan Kinjewitz, Tagebücher.
Die Wachleute haben den Zug eher verlassen, aber sie haben strikten Befehl gegeben, dass die Häftlinge beim Zug bleiben müssen, dass sie eine bestimmte Linie nicht überschreiten, sonst würden sie beschossen werden. Und deshalb ist man eben so lange, wie es unsicher war, beim Zug geblieben. Aber dann sind erste Kundschafter erst rausgegangen aus dem Zug und haben so ein bisschen die Lage gepeilt in der Stadt Osterburgen. Und dann am 4. April ist dann der eigentliche Befreiungstag anzusetzen.
Während der Fahrt selber ist mir nichts bekannt, dass was ausgegeben wurde. Die war ja geplant als durchgehend. Man musste dann umdrehen, das war auch nicht geplant. Und dass man dann draußen auf dem Gelände war, das war auch nicht geplant. Man hat sich von Seiten der Häftlinge mit dem, was man da vorgefunden hat, beholfen. Das war Löwenzahn und die Franzosen mit Schnecken. War ja immer so eine nette Geschichte, die immer wieder von allen tatsächlich wiederholt wird, dass man sich streitet, was ist besser von der Küche her, die Schnecken oder der Löwenzahn. Also da gibt es einen Zwist zwischen den Polen und den Franzosen. Es wird beschrieben, dass sie einen Topf hatten und heißes Wasser. Es gab ja einen Bach, wo man das holen konnte. Die deutsche Front war dann auf der anderen Seite. Dann konnte man die da so nicht sehen in dem Einschnitt. Aber nahrhaft war es nicht. Die Osterburgener haben dann am 3. Tag dann auch ein bisschen Suppe vorbeigebracht. Völlig unterschätzt, was da benötigt wird an Nahrung. Aber es gab zumindest den Versuch, da was hinzubringen vom Roten Kreuz.
Unsere Truppen stießen auf diesen Zug, öffneten die Türen der Güterwaggons und ermöglichten dieser fast verhungerten Menge, sich in die nächste Stadt zu schleppen. Die völlig entsetzten Einwohner übernahmen die Aufgabe, sich um sie zu kümmern und sie zu pflegen. Ich verbrachte einen langen Tag mit diesen Menschen und habe dabei einige Lektionen über menschliches Verhalten in extremen Situationen gelernt, die ich nicht so schnell wieder vergessen werde. Rückschau von Jesse Glenn Gray, Leutnant der 63. US-Infanteriedivision.
Es wurde dann dafür gesorgt, dass eben die Kranken in verschiedenen Gasthäusern und Schulgebäuden untergebracht wurden. Von manchen wird auch gesagt, dass sie privat bei Familien untergekommen seien, vielleicht eher die, die Deutsch sprechen konnten. Es wurde versucht, eine Ordnung zu etablieren, aber es war auch Chaos, weil die Freiheit manche Leute auch dazu ermutigt hat oder ihnen auch die Möglichkeit gegeben hat, sich überhaupt wieder selbst zu bewegen. Und da kam es dann auch zu, ja, wir würden heute sagen Übergriffen, also weil sie sich die Hühner geholt haben aus den Gärten oder sich vergriffen haben an allem, was irgendwie essbar war. Und für die Osterburgener Bevölkerung war das eine traumatische Situation. Also sie haben es als Chaos erlebt. Die Häftlinge vielleicht nicht so sehr, weil sie hatten das Gefühl, jetzt können wir uns Sachen zu essen beschaffen. Und das war das Allerwichtigste. Wobei die wirklich schwer Kranken konnten das natürlich nicht. Aber mein Eindruck ist, ich muss es immer ein bisschen vorsichtig formulieren, dass auch Leute, die vielleicht vorher nicht mehr laufen konnten und vollkommen am Rand ihrer Kräfte waren, durch diese Aussicht, sich was zu essen beschaffen zu können, sind ihnen Flügel gewachsen und Kräfte zugewachsen, mit denen sie selber nicht gerechnet haben. Die tragische Seite ist, dass sie dann oft zu viel gegessen haben und dass ihr Magen das gar nicht vertragen hat. Es gibt Berichte, dass eine Molkerei quasi geplündert worden ist, Milchprodukte, Butter. Und das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was man einem Magen antun kann, der monatelang sich auf Unterernährung hat einstellen müssen. Und dann diese Fette, Sahne, Butter, Milch, das hat ganz schlimme Folgen dann gehabt. Und manche sind an diesem zu vielen Essen gestorben.
Die Sprachbarriere ist auch wichtig, weil die Osterburgener konnten sich ja mit den Leuten eigentlich nicht verständigen, wenn die kein Deutsch konnten. Fremdsprachen war damals nicht so wie heute, dass jeder Englisch konnte. Das war was Besonderes, wenn man da jemanden hatte. Und man muss sich auch vorstellen, wie chaotisch die Situation überhaupt war, weil die militärische Lage war keineswegs gesichert. Es gab in Heilbronn einen großen Widerstand und die Amerikaner sind quasi durch Osterburgen mit 2 Divisionen in 2 Tagen. Und dazwischen drin saßen diese Häftlinge. Das heißt, da sind über 20.000 Leute auf Fahrzeugen in nicht ganz 24 Stunden durch den Ort gefahren. Und keiner hat rausgeguckt. Da haben vielleicht die Leute gesehen, ein bisschen was zu essen rausgeworfen. Aber bis dann eine Organisation von Seiten der Amerikaner losging, da waren 2 Tage rum. Und in den 2 Tagen haben wir auch die Toten zu beklagen, die heute auf dem Friedhof in Osterburgen liegen. Danach war die Versorgung wieder besser und dann lief das an.
Man kann ja versuchen, sich selber mal in die Situation zu versetzen. Die Leute waren ja auch ganz unsicher, was würden die Amerikaner tun? Ja, wie würden sie behandelt werden, selber als Besiegte jetzt plötzlich? Und man musste sich innerhalb weniger Tage umstellen in diese neue Rolle als besiegtes Volk, nachdem man ja vorher immer sich auf der Siegerstraße geglaubt hatte. Aber die Bevölkerung kann man nicht sagen. Also das ist sicher in sich sehr differenziert. Es gab Leute, die versucht haben zu helfen. Es gab Leute, die Sachen zur Verfügung gestellt haben. Die Amerikaner haben auch natürlich darauf gedrungen, dass die Männer zum Beispiel Matratzen bekommen. Und das war halb unter Zwang. Aber natürlich haben die Leute es auch eingesehen, dass diese Kranken irgendwie gebettet werden müssen. Aber es war eine, ja, im Nachhinein wirklich traumatische Situation. Ich glaube, wir können uns nach dieser Flüchtlingskrise des Jahres 2015 ein bisschen besser vorstellen, was das bedeutet, wenn Leute ankommen von jetzt auf gleich, die man unterbringen muss und die in einer psychischen Ausnahmesituation sich befinden.
Die letzten Tage im Zweiten Weltkrieg. Ein Zug auf einer tagelangen Irrfahrt in Süddeutschland. In den paar Güterwagen sind 900 KZ-Häftlinge zusammengepfercht. Sie sollen ins Lager nach Dachau verlegt werden. Der Zug gerät zwischen die Fronten. Schließlich befreien US-Soldaten in dem Städtchen Osterburken die völlig ausgemergelten Gefangenen. Jahrelang haben Dorothee Roos, Jörg Scheuerbrand und Arno Huth die Geschichte des Zugs und der Menschen erforscht und viele Dokumente, Berichte, Tagebucheinträge, Erinnerungen in einem Buch zusammengetragen. Dorothee Roos und Jörg Scheuerbrand berichten von ihrer Arbeit für diese Dokumentation und den Hürden dabei in dieser Folge von Abenteuer Eisenbahn, dem MDR Thüringen Podcast, zu hören in der App ARD Sounds. Dorothee Roos ist langjährige Vorsitzende des Trägervereins der KZ-Gedenkstätte Neckar-Elz in Baden-Württemberg. Jörg Scheuerbrand ist Leiter des Museums in Osterburken und Museumsbeauftragter des Neckar-Odenwald-Kreises. Der Anstoß zu der Dokumentation kam von der Stadt Osterburken. Die Verantwortlichen suchten eine Möglichkeit des Gedenkens an die Ereignisse im Frühjahr 1945.
Ein Denkmal braucht es nicht. Man muss eigentlich das festhalten, was an Quellen da ist, und dachte dann, okay, das Thema wird auch so kontrovers in Osterburgen diskutiert und gesehen von ganz vielen Leuten. Jeder hat eine Meinung dazu, einige abwehrend, einige weniger abwehrend, aber alle sehen irgendwie eine Problematik. Und da dachte ich, lasse ich die Leute sprechen, sammle zusammen, was ich finden kann, und stelle die alle gleichmäßig nebeneinander, gleichwertig. Dann begann die Sammlung. Der Kontakt zur KZ-Gedenkstätte war da. Da wurde man dann in einer unglaublichen Weise unterstützt. Und man glaubte dann gar nicht, dass auch während der Zeit, wenn man das zusammengestellt hat, auch noch immer neue Sachen dann dazu kamen. Die Sachen wurden dann neu übersetzt. Da hat die KZ-Gedenkstätte, also Frau Hoos, vor allen Dingen noch viel gemacht. Wir haben noch kurz vor der Drucklegung einen polnischen Text bekommen, der dann quasi noch über Nacht übersetzt werden musste, mit ganz neuem Aspekt, der dazu kam. Die polnische Sicht war bislang gar nicht vertreten. War sehr interessant, mal eine nicht-französische Perspektive aus dem Zug zu haben, die sich in vielen deckte, also mit den Schnecken zum Beispiel, aber auch ganz andere Ansichten hatte. Ja. Und interessant war, dass sich durch das Übereinanderlegen dieser Informationen, die man da in einem sehr unterschiedlichen Zeitrahmen hatte, einer Art Wahrheit immer näher kam, weil es gab natürlich Widersprüche, aber auch ganz dezidiert so Nägel, die man so einhauen konnte, was war sicher, also die haben die Sprengung der Brücke gehört. Dann wusste man, das war am 31.03. waren sie im Bahnhof, da wusste man genau, der Zug war da. Und so konnte man ein Zeitgerüst aufbauen und die Ereignisse dann daran festmachen und kam zu einem Bild, das als relativ wahrscheinlich so einen Ablauf von diesen 4 Tagen dann gegeben hat.
Zeitzeugenberichte, waren die einfach da oder hat man auch gewusst, okay, es gab die Häftlinge und ist dann auf die zugegangen, sind sie auf die zugegangen, haben gefragt?
Natürlich haben wir versucht, Überlebende zu finden, Zeitzeugen zu finden, und dieser Prozess hat aber in den 90er Jahren schon angefangen, also vor 30 Jahren haben wir angefangen, Zeitzeugenberichte zu sammeln, hier über die Zeit im Lager. Und die Zeit davor, manche haben ja auch ihre Verhaftung geschildert und so weiter, die einzelnen Transporte geschildert und dann eben auch die Befreiung in Osterburgen. Also insofern hatten wir da einen Fundus, auf den wir zurückgreifen konnten. Anlass war, speziell sich auf Osterburgen zu fokussieren, der 50. Jahrestag des Kriegsendes 1995. Und da ist auch der Gedenkstein auf dem damaligen alten Friedhof entstanden, und damals ging es darum, dass es diesen Gedenkstein überhaupt gibt. Und um den Gemeinderat von Osterburgen zu überzeugen, dass es den geben sollte, haben wir damals schon Zeitzeugenberichte gesammelt, und es gab im Jahr 1995 auch eine Feier auf diesem Friedhof, wo manche der Zeitzeugen, die jetzt in dem Buch zitiert werden, auch leibhaftig da waren. Also zum Beispiel Otto Georges Weiß, der war am 4. April 1995 in Osterburgen und hat selber eine Rede gehalten dort.
Also Sie kennen noch einige der Zeitzeugen persönlich?
Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es so, dass alle, die wir kannten, gestorben sind. Der letzte übrigens 2024.
Aber Sie haben die kennengelernt. Wie waren denn solche Begegnungen? Also mussten Sie aktiv auf die Menschen zugehen oder sind die auf Sie zugegangen und haben bereitwillig erzählt?
Es gab beides. Also die Pioniere der Forschung, zu denen ich nicht gehöre, also die Forschung begann ja schon in den 80er Jahren, die haben versucht, Zeitzeugen zu finden. Und das ist nicht so schwierig, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil die Überlebenden der Konzentrationslager sind meistens in Freundschaftsbündnissen organisiert. Das heißt auf Französisch amical, diese Freundschaftsbünde. Und die Pioniere der Forschung haben dann irgendwann Kontakt zu diesen Amicals aufgenommen. Die sind zum Teil nach den Lagern organisiert, Amical von Dachau, Amical von Natzweiler. Aber es gibt auch übergreifende Verbünde, die dann eher sozusagen nach den politischen Präferenzen, also eher Leute, die auf der gaullistischen Seite des Widerstandes waren, Leute, die zum sozialistischen Widerstand gehörten oder zum kommunistischen Widerstand. Und alle diese Vereinigungen konnte man ansprechen und wir haben da so langsam Kontakte entwickelt und haben da ganz viele Leute kennengelernt, die Überlebende der Neckarlager waren. Denn die Franzosen waren die zweitstärkste Gruppe und Französisch war, da war die Sprachhürde am geringsten. In Polen oder Russland gibt es diese Bündnisse oder Freundschaftsbündnisse auch, aber da ist es deutlich schwieriger. Da kann man nicht einfach hinfahren und mit Leuten ins Gespräch kommen, da braucht man immer Dolmetscher und so weiter. Und in Frankreich war das einfach leichter.
Die Zeitzeugenberichte sind ja auch ganz unterschiedlicher Art. Es sind Interviews, es sind Tagebucheinträge, es sind im Rückblick geschriebene Sachen. Die sind ja auch über einen ganz langen Zeitraum entstanden. Gibt es da Unterschiede in der Qualität, also in der Genauigkeit zum Beispiel?
Also ganz deutlich, je näher die Niederschrift am Ereignis liegt, umso ungenauer ist es eigentlich, erstaunlicherweise. Und je länger die Zeit vergeht, teilweise ja bis zu 40 Jahre, die man da hat, umso ausführlicher und detailreicher wird die Sache. Das hat, denke ich, was mit dem menschlichen Erinnern zu tun und dem darüber reden, weil je länger die Zeit dauert, umso ähnlicher werden auch die Geschichten und die Ereignisse, die erzählt werden. Dass man einfach eine gemeinsame Erinnerung schafft durch diese Freundschaft, die sich aus diesem Erleben ergeben hat. Und dann kommt man zu einem Narrativ irgendwann. Was zum Beispiel sehr interessant war, es war ein Beamter, Verwaltungsbeamter in dem Zug, der hat sehr präzise zum Beispiel quasi nach Aktenlage die Sachen beschrieben. Das war jetzt für die Rekonstruktion ein ganz toller Bericht. Und andere waren so schwach, dass sie in ihrer Erinnerung eigentlich sehr unpräzise geblieben sind. Bis zu dem Punkt, dass einer abbricht in dem Augenblick, wo die Befreiung naht und dann in Osterburgen wieder aufwacht. Also auch da merkt man natürlich dann den unterschiedlichen Zustand der Menschen.
Sie bewerten das in dieser Dokumentation nicht. Sie sagen nicht, die Quelle ist genauer oder die ist nicht so genau.
Nein, ich habe einfach an den Beginn von jedem Text eine kurze Zusammenfassung, Lebensbeschreibung, Charakterisierung des Menschen gesetzt. Je nachdem, wie viele Informationen man hatte mit den Lebensdaten und den persönlichen Hintergründen. Und dann steht der Text, der der Mensch geschrieben hat, in Deutsch übersetzt, aber ohne Zusätze und ohne Bewertung drin. Was wir gemacht haben, war, dass wir die Ereignisse am Rand quasi mit Schlagworten versehen haben, sodass man beim Durchgehen querlesen kann und verschiedene Schlagworte dann eben in verschiedenen Berichten vergleichen kann. Aber ansonsten war es mir wichtig, dass bei dem Thema die Wertung dem Leser überlässt.
Sie haben in der Dokumentation Berichte von den amerikanischen Soldaten und haben Berichte von den Menschen in Osterburgen. Wie sind Sie denn an die anderen Dokumente gekommen von amerikanischer Seite und der Bevölkerung in Osterburgen?
Also die Bevölkerung in Osterburgen, das war ganz schwierig. Da musste ich sagen, habe ich Glück gehabt, dass eine Dame, im Gemeinderat damals in Osterburgen, jeden kennt und alle befragt hat. Allerdings mit einer sehr kritischen Sichtweise der ganzen Sache. Deswegen haben wir diesen Bericht auch wieder unbewertet einfach reingesetzt in den Text. Bei den Amerikanern war man übers Internet doch schon sehr gut aufgestellt. Da hat man die Berichte gefunden. Die fand ich überhaupt als Rahmengeber besonders wichtig. Übers Internet habe ich die deutschen Divisionsberichte oder Regimentsberichte zumindest bekommen von den Tagen, wo die Häftlinge gar nicht drin vorkamen. Was dazu kam, ohne dass man was dazu tun musste, war, dass sich Leute gemeldet haben mit Berichten. Und wir haben einen Bericht eines deutschen Unteroffiziers, der in Osterburg in Gefangenschaft geraten ist und ganz eigene Erlebnisse mit diesen Häftlingen beschrieben hat, sie also wahrgenommen hat und aufgrund dieser Ereignisse sein Leben lang in Osterburg Urlaub gemacht hat. Das finde ich sehr bewegend, dass jemand das so wichtig findet und dann so den Wendepunkt im Leben quasi immer wieder nacherleben möchte, indem er an diese Stelle zurückkehrt, wo das stattgefunden hat.
Der KZ-Zug von Osterburken. Um die tagelange Irrfahrt von 800 bis 1000 Häftlingen aus den Lagern am Neckar geht's heute im Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Einmal im Monat am letzten Sonntag gibt's eine neue Folge, zu hören bei ARD Sounds. Wenn Sie mir schreiben möchten, ich freue mich auf Ihre Mails an abenteuer-eisenbahn@mdr.de. Dorothee Rose und Jörg Scheuerbrand haben Dokumente rund um den KZ-Zug gesammelt. Die Erinnerungen der Gefangenen, die Berichte der amerikanischen Soldaten, die Erzählungen der Menschen im Ort.
Letztendlich ist es ein Beispiel für ganz viele Dinge. Es ist ein Beispiel, was in dem Zug passiert ist, was in Osterburg passiert ist, einfach als historischer Abriss. Es ist ein Beispiel für Erinnerungskultur. Wie entwickelt sich das menschliche Gedächtnis, finde ich auch sehr wichtig. Und es ist ein Beispiel, dass man eigentlich immer mehrere Meinungen braucht, um sich ein Bild zu machen, weil ganz viele verschiedene Meinungen da drin sind und man nie von seiner Perspektive aus die Wahrheit sieht und immer die Perspektive wechseln sollte, um das Ganze von der anderen Seite anzugucken. Ich habe es nach drei Perspektiven aufgeteilt, die Berichte. Ich habe die deutsche Perspektive aus dem Ort raus, was ging. Ich habe die Perspektive der Amerikaner von außen und die Perspektive aus dem Zug. Da muss ich sagen, war mir persönlich die amerikanische Perspektive, die sich ja diesem Thema völlig unbedarft genähert haben. Es war für jeden der Amerikaner, die in Osterburgen auf diesen Zug trafen, das erste Mal, dass sie in diesem Krieg mit diesem Thema tatsächlich konfrontiert wurden. Einer schreibt, sie hätten davon gehört, dass es sowas geben könnte. Keiner hat es geglaubt. Und dann traf man plötzlich auf diese 800 Menschen und hat wirklich vor Augen geführt bekommen, wie schrecklich das dann tatsächlich ist. Die Person, die mir dann immer am nächsten war tatsächlich Jesse Glenn Gray, der als Nachrichtenoffizier als erster mit den Häftlingen geredet hat, nachdem die Truppen durch waren und anderthalb Tage Zeit hatte, sich ein Bild zu machen, was da passiert ist, und hat diesen Bericht zweimal geschrieben. Einmal geschrieben in seinem Tagebuch und dann in einem Buch, wo er dann reflektiert hat und diesen Bericht quasi nochmal in neuerer Version gegeben hat. Und der war eigentlich das Erhellendste überhaupt, wo er auch dann ein Interview drin hat mit vermutlich dem Dr. Vogel, dem deutschen Arzt, der in dem Zug dabei war, der eigentlich die ganze Sichtweise auf diesen Krieg nochmal zusammengefasst hat. Und besser kann man es nicht sagen, als dieser Mann dann das Thema da zusammengefasst hat.
Für mich ist auch es so, dass eigentlich die verschiedenen Sichten das Spannende sind. Es ist nicht ein Bericht, der Referenzbericht, sondern der Vergleich der verschiedenen Sichtweisen innerhalb der Häftlingsgesellschaft, aber auch die Blicke von außen, amerikanische Soldaten, Offiziere und auch die Bevölkerung, der Pfarrer. Das zusammen ergibt diese komplexe Situation auf der Suche nach der Wahrheit. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Buch noch stärker in den Schulunterricht, in den Geschichtsunterricht einfließen würde, als das bisher der Fall ist. Ich glaube, da können Sie enorm viel lernen, wie Geschichtsschreibung funktioniert und wie schwierig es ist, hinter vielen sich widersprechenden Berichten aus verschiedenen Perspektiven eine Art von Wahrheit herauszufinden. Und ich glaube, das wäre wirklich exemplarisches Lernen. Das ist jetzt halt zufälligerweise an diesem Beispiel des Zuges, um den es auch geht. Aber es würde darüber hinaus ganz viel geschichtswissenschaftliches Know-how vermitteln, was man nicht nur braucht, wenn man Geschichte studiert, sondern das ist ja ein Alltagsphänomen, dass alle Zeitzeugen sich unterschiedlich erinnern. Ich glaube, jeder Verkehrsunfall ist da das Beispiel dafür, dass man, wenn man verschiedene Leute fragt, man drei verschiedene Versionen desselben Geschehens bekommt. Und ich glaube, da könnte man wirklich was fürs Leben lernen.
Der KZ-Zug von Osterburgen. Wie hunderte ehemaliger Lagerhäftlinge nach einer tagelangen Irrfahrt auf Gleisen befreit wurden. Um diesen Blick ins Frühjahr 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, ging es heute bei Abenteuer Eisenbahn. Hinter allem steckt Geschichte. Sie wird auch erzählt im Podcast Alles Geschichte. Die Themen reichen von der Antike bis ins 20. Jahrhundert. Zu hören ist der Podcast in der App ARD Sounds. Und dort finden Sie natürlich auch alle bisherigen Folgen von Abenteuer Eisenbahn, zum Beispiel über den Kaiserbahnhof von Halbe, südlich von Berlin. Vielen Dank für Ihr Interesse heute. Bis zum nächsten Mal. Ihr Markus Wetterauer.